Herzlich willkommen bei Digital Optimisten. Ich bin Alex und in diesem Podcast hörst du smarte Geschäftsideen und wie du sie erfolgreich machst. Der Mann, den ich heute interviewe, den kennen nur recht wenige Menschen. Er hat aber im Jahr 2021 seine Batterietechnikfirma Akasol für über 700 Millionen Euro verkauft. Allein das ist schon stark, aber der Hammer ist, er hatte zu dem Zeitpunkt noch knapp 50% der Anteile. Das gelingt wirklich kaum jemandem. Die Rede ist von Sven Schulz und ich finde, die Geschichte von Akasol und Sven muss eigentlich viel prominenter erzählt werden. Wir reden darüber, wie ein einfacher Anruf bei einer Studentenvereinigung in Darmstadt diese Mega-Story losgetreten hat, was er an dem Tag gemacht hat, als das Geld vom Exit überwiesen wurde und natürlich, welche Geschäftsideen ein Mann wie Sven heute machen würde, die du natürlich kopieren kannst oder kopieren sollst. Es ist eine meiner Lieblingsfolgen. Ich will gar nicht viel weiter reden, deshalb viel Spaß mit dieser Folge Digital Optimisten mit Sven Schulz. Sven, herzlich willkommen bei Digital Optimisten.
Danke, Alex. Freue mich, dass ich hier sein kann.
Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du bist einer der erfolgreichsten deutschen Unternehmer der letzten Jahre. Du hast deinen Batteriehersteller Akasol in 2021 für über 700 Millionen Euro an ein amerikanisches Unternehmen verkauft. Und das hat dich auch zu einem der wohlhabendsten Deutschen gemacht. Denn wenn man den Medien glaubt, hattest du zu dem Zeitpunkt des Verkaufs knapp 50% der Anteile, was ja wirklich sehr ungewöhnlich ist, sagen wir mal, für die Startup-Welt, ja, in der Leute meistens bis auf 10% runter verwässern. Und ich habe mich im Vorfeld gefragt, bei so einem Track Record, ja, warum du nicht viel bekannter und präsenter bist? Denn um mal das in den für unsere Zuhörer auch einzuordnen, ich meine, was den persönlichen Exit angeht und deinen persönlichen Track Record, da muss man ehrlich sagen, du spielst in einer Liga mit den Zalando-Gründern, Flixbus, Auto 1. Liegt das also an mir? Vielleicht habe ich einfach nicht die richtigen Publikationen gelesen oder willst du das so?
Also ich kann dich beruhigen, Alex, es liegt definitiv nicht an dir. Das ist tatsächlich so, dass ich wahrscheinlich nicht so auf dem Schirm bin wie andere. Ich denke, das hat vielseitige Gründe. Zum einen ist es sicherlich das Thema industrielle Ausrichtung, mit dem wir im Endeffekt erfolgreich geworden sind mit Akasol, dem ja in der westlichen Welt nach wie vor größten Batteriesystemhersteller für Nutzfahrzeuganwendungen. Und das Thema ist eben nicht so sexy wie E-Commerce beispielsweise oder auch logistische Unternehmen, die relativ gut und schnell erklärt sind, die auch für die Leute sehr präsent sind. Batteriesysteme an und für sich, weiß jeder, das ist im Endeffekt der Treibstoff der neuen Mobilität und das wird sicherlich uns die nächsten Jahrzehnte sehr beschäftigen, dieses Thema, also generell als Gesellschaft und industriell. Aber es ist halt nicht besonders sexy, wenn man sich die Produkte anschaut. Das sind Blechkisten, wenn man es mal so beschreiben möchte, mit einem Plus- und Minuspol, ein paar Stecker dran und vielleicht noch sieht man noch das eine oder andere Schutzmembran. Ansonsten steckt die Technik eben unter diesen Blechkisten und viele können damit nicht viel anfangen und vor allen Dingen, gerade in Deutschland, wenn man an Batteriesysteme denkt, denken die Leute eben nicht unbedingt an ein deutsches Unternehmen, sondern an ein chinesisches oder amerikanisches Unternehmen und haben sich immer gefragt, kann es überhaupt sein, dass ein deutsches Unternehmen hier Erfolg hat? Und dementsprechend haben die Leute sich sowohl mit Akasol recht schwer getan in Deutschland, als auch dann dementsprechend mit den Gründern und den Unternehmern, die dahinter gestanden haben. Ich muss aber gestehen, dass das für uns kein Nachteil war, denn der Erfolg, den Akasol geschafft hat und den ich natürlich mit meinem Team zusammen geschafft habe, der ist international sehr hoch anerkannt gewesen. Unsere größten Kunden waren eben im Ausland. Wir haben zwar auch für Daimler beispielsweise die ganzen Batteriebusse mit unseren Batteriesystemen ausgestattet. Auch heute noch werden die Batteriebusse von Daimler mit Akasol-Batteriesystemen angetrieben. Aber der größte Kunde beispielsweise von Akasol kommt aus Skandinavien, die Volvo-Gruppe, die gesamte Nutzfahrzeugflotte mit Akasol-Batteriesystemen Stand heute noch antreibt und dementsprechend auch die Umsatzanteile, die Akasol hatte und auch aktuell hat, sehr stark international geprägt. Und die Volvo-Gruppe ist ja nicht nur in Europa aktiv, sondern eben weltweit. Und wir konnten uns da so ein bisschen in diesem, ich sage jetzt mal, Windschatten beziehungsweise auf diesem Greenfield relativ frei bewegen, ohne dass wir zu viel Aufmerksamkeit bekommen haben und konnten uns dadurch natürlich auch sehr stark auf uns selbst konzentrieren und fokussieren und das Unternehmen dementsprechend weiterentwickeln. Also insofern ist es tatsächlich so, ich bin nicht so bekannt wie Zalando-Gründer oder die Flixbus-Gründer oder Auto1 oder vielleicht, wer auch immer in aller Munde ist, im Modebereich, wie heißen die nochmal?
About You, Tarek Müller?
Oh, richtig. Also wir sind nicht in aller Munde wie jetzt About You, Zalando oder Flixbus, aber wir haben sicherlich was geschaffen, was besonders ist und was hoch anerkannt ist. Und dementsprechend hinterher auch eine sehr, sehr hohe Wertschätzung bekommen, als BorgWarner Akasol im Jahr 2021 dann übernommen hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat uns auch bei der Übernahme geholfen. Also wir haben ja keinen Käufer gesucht für das Unternehmen. Wir haben einfach uns fokussiert, erfolgreich zu sein, darauf erfolgreich zu sein. Und man hat uns dann dementsprechend entdeckt, gefunden, beobachtet, wie auch immer man das beschreiben möchte. Und BorgWarner war damals auch nicht der einzige Interessent, der plötzlich so starkes Interesse an Akasol hatte. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Und manchmal hilft das einfach, ne? Wenn man in der Öffentlichkeit nicht so zentral wahrgenommen wird und sich dadurch viel mehr auf das eigentliche Inhaltliche konzentrieren kann und das erfolgreich kann.
Ist auch ein schönes Gegengewicht, sagen wir mal, zur Berliner Szene. Du sitzt auch nicht in Berlin, ja, sondern da werden wir auch später noch drauf eingehen, in Darmstadt und am Bodensee. Aber ich glaube, wir haben ein wunderschönes Programm vor uns. Lass uns mal beginnen, das Thema Akasol ein bisschen aufzurollen, ja, und ein bisschen die Zwiebel zu entblättern. Lass uns vorne anfangen. Ich habe ein sehr schönes Zitat von dir gelesen und das heißt so: Mitte der 2000er war mir klar, dass der E-Mobilität die Zukunft gehört. Und ich fand das interessant, weil Tesla wurde 2003 gegründet. Ich glaube, 2008 kam Elon Musk rein, ungefähr so um den Dreh. Aber damals, glaube ich, war das jetzt nicht Common Knowledge, wie es heute ist. Was war das damals für eine Welt, Mitte der 2000er, als du zu der Erkenntnis gekommen bist, hier passiert was auf dem Thema E-Mobilität?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war letzten Endes der Aha-Effekt, als ich bei der Beobachtung des konventionellen Pkw-Markts festgestellt habe, dass dieser PS-Wahn bei den Pkws ungeahnte Formen annimmt und ich mir irgendwann gedacht habe, das kann nicht mehr der Weg sein, wie wir in Zukunft mobil sind. Da muss es was anderes geben und musste dann natürlich auch immer wieder an mein Erststudium denken. Ich habe ja Wirtschaftsingenieurwesen in München studiert mit der Fachrichtung Maschinenbau und da hatten wir natürlich auch damals uns schon sehr intensiv mit Kraft- und Arbeitsmaschinen beschäftigt, Verbrennungsmaschinen, aber auch natürlich auch Elektromaschinen. Und es war immer klar, dass die Elektromaschine die effizienteste Maschine ist, die man haben kann in Kraft- und Arbeitsmaschinen, aber natürlich auch im Antriebsbereich. Problem war natürlich zu der Zeit in den 90er Jahren, da gab es natürlich noch keine Batterietechnologie, die es ermöglicht hat, diese Fahrzeuge lang und weit genug anzutreiben. Es gab schon einige Wasserstoffprojekte. Ich kann mich erinnern, BMW hatte damals die ersten 7er Flotte schon mal mit Wasserstoff ausgerüstet. Damals übrigens noch als Verbrennungsmotor. Das war sehr, sehr besonders. Also wurde dann auch irgendwann eingestellt. Sicherheitsgründen gehe ich mal davon aus. Aber letzten Endes, Mitte der 2000er habe ich dann auch viel im Bereich Batterietechnologie, habe ich mich viel mit dem Thema Batterietechnologie beschäftigt, einfach grundsätzlich, weil ich gesehen habe, dass sehr viele Gerätschaften mobil werden, ob das jetzt eben Laptops sind oder eben auch andere Devices wie Smartphones, Telefone und so weiter und so fort, die eben mit Lithium-Ionen-Akkus betrieben werden konnten und die wurden immer leistungsfähiger. Und in dem Zusammenhang habe ich mir gedacht, dass es da vielleicht doch eine Möglichkeit gibt, die Elektromobilität zu ermöglichen. Natürlich habe ich auch von Tesla mitbekommen und das hat mich natürlich auch extrem inspiriert, auch zu dem Zeitpunkt, als dann Elon Musk eingestiegen ist. Und ich habe mir gedacht, das ist doch wirklich mal ein wahnsinnig toller Ansatz und vor allem in diesem Hochpreissegment Sportwagen, die elektrisch anzutreiben, und wollte unbedingt was machen im Bereich E-Mobility. Musste aber einsehen, dass ich nicht genügend Ahnung von Fahrzeugtechnik und E-Mobility hatte, um jetzt mit meinem Team, du weißt ja, wir haben noch ein Familienunternehmen, die Schulz Group hat einige Unternehmen auch im Engineering-Bereich, die immer noch heute aktiv sind für die Automobilindustrie, aber dort gab es niemanden, der sich mit E-Mobility auskannte. Also habe ich mich auf die Suche gemacht und bin dann letzten Endes auf diese studentische Gruppe Akasol in Darmstadt gestoßen, mhm, und habe einfach den Telefonhörer in die Hand genommen und damals den Felix von Borg angerufen und habe gesagt, lass uns mal treffen. Wir wollen was im Bereich E-Mobility machen. Ihr habt da richtig Ahnung, denn die waren jetzt ja schon seit Anfang der 90er Jahre dort aktiv. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir mit meinem Family Office dann dementsprechend die Seed-Finanzierung machen und ihr euer Know-how reinbringt und dementsprechend hier was Großes gestalten können. Was genau das sein sollte, das war mir zu dem Zeitpunkt offen gestanden überhaupt noch nicht klar. Aber ich wollte eben irgendwas in E-Mobility machen. Und so hat sich das entwickelt.
Das finde ich interessant, weil der Weg war so, du interessierst dich für den Bereich, machst dich dann aktiv auf die Suche, findest ein akademisches Projekt, deshalb ja auch Akasol, ja, das habe ich auch gelernt, dass das ja auch Akka, das ist der akademische Teil des Namens, und nimmst dann den Hörer in die Hand und rufst dann an der TU Darmstadt an und sagst denen, hey, was ihr da macht, das kann man eigentlich kommerzialisieren. Ein bisschen das, was vielleicht auch im Fraunhofer-Institut, was bei der MP3 nicht funktioniert hat, könnte man sagen, ja, hast du jetzt eigentlich da gemacht. Und wie war das am Start? Also das heißt, musstet ihr da eine Ausgründung machen? Warst du dann der Business-Part von den Wissenschaftlern? Ja, hast du dann sozusagen die Engine gebaut, die dann am Ende sozusagen Umsätze erzielt? Weil das unternehmerische Gen ist ja in dir. Wie waren so die Anfangstage, Wochen, Monate mit der damals noch studentischen Organisation Akasol?
Ja, also es war wirklich verrückt. Ich bin dort hingekommen. Damals hatte ich noch meinen Vater dabei, der dann wenig später auch aus dem Unternehmen ausgetreten ist und mir die weitere Entwicklung überlassen hatte. Und was wir vorgefunden haben, war eben ein winziger studentischer Verein. Also das war jetzt keine offizielle Organisation der TU Darmstadt. Die saßen aber in der sogenannten Wasserbauhalle an der TU Darmstadt. Das war eine uralte Halle, die auf eine sehr effiziente Art und Weise in einer Leichtbaukonstruktion gebaut worden ist. Da haben sie sich auch sehr wohl gefühlt, denn Leichtbau ist natürlich auch ein Thema für das Thema für die Elektromobilität, also sehr inspirierend. Aber das musst du dir wirklich vorstellen, wie so eine kleine Garagenfirma, wo eine kleine Werkstatt war für mechanische Bearbeitung, für die eine kleine Lötstation, wo man die Elektronik fertigen oder anpassen konnte. Ein paar PCs, wo Studenten auch CAD-Zeichnungen oder CAD-Konstruktionen entwickelt haben. Und auch nochmal ein Besprechungstisch irgendwo mittendrin. Also alles sehr gemütlich.
Hört sich an wie eine Silicon Valley Garage, ja, die du da ein bisschen beschreibst.
Ja, so kann man sich das vorstellen. Und ein paar Prototypen, ja, also Prototypen in Form von Fahrzeugen. Akasol e.V. hat ja damals dieses Fahrzeug Oscar. Oscar steht übrigens für Open Source Car. Mhm. Entwickelt und bauen und gebaut in verschiedenen Stufen. Da gab es auch zwei Generationen davon. Der Oscar wurde übrigens auch auf der Weltausstellung im Jahr 2000 in Hannover auf der Expo gezeigt, als 1-Liter-Fahrzeug sozusagen, damals schon elektrisch. Das war quasi ein Auto, wo zwei Personen hintereinander sitzen konnten, mit Umhausung, so wie der Renault Twizy in etwa, der dann später mal auf den Markt gekommen ist. Da steckte natürlich sehr viel Know-how schon drin, was den Antrieb betrifft, was die Batteriesysteme betrifft, aber auch die Leistungselektronik. Man hat aber auch festgestellt, dass man dort sehr viel, einen sehr tiefgreifenden Forschungsansatz hatte zur Elektromobilität überhaupt. Also es war jetzt nicht so, dass da fertige Produkte in der Schublade lagen, die wir entdeckt haben und gesagt haben, jetzt entwickeln wir daraus mal irgendwie ein Serienprodukt, also mitnichten, sondern das war mehr, dass diese Leute, auch meine Mitgründer, der Felix von Borg, der Dr. Björn Eberle und der Steven Reiser, der damals noch für General Motors tätig war zu der Zeit, als wir gegründet haben, dass die eben sich sehr gut auskannten mit dem Thema E-Mobility. Die wussten, was geht, die wussten, was nicht geht, die wussten, wo die Herausforderungen liegen, wenn man auch einen elektrischen Antrieb bauen möchte, was am Markt verfügbar war, vielleicht auch schon, Elektromotoren beispielsweise oder Leistungselektronik, und was eben noch nicht verfügbar war. Und da sind wir relativ schnell auf das Thema Batteriesysteme gekommen. Trotzdem zu Beginn, insbesondere auch inspiriert von Tesla, war ich noch so ein bisschen crazy unterwegs und habe gedacht, hey, wir wollen hier irgendwie einen zweiten Tesla bauen, einen deutschen Tesla sozusagen, und wollen zeigen, dass es eben in Deutschland besser geht als das, was die Amerikaner können. Habe dann aber relativ schnell selber eingesehen, dass mit den Mitteln, die wir, mit denen wir uns committed haben, das waren übrigens 5 Millionen Euro, die wir zu Beginn als Commitment abgegeben haben, für 51% der Anteile, also wenn man so will, eine Bewertung dann von 10 Millionen Euro, was wir dort in den Raum gestellt haben. Genau, also diese Mittel, die würden niemals ausreichen, um ein komplettes Elektroauto zu entwickeln. Das ist mir dann auch recht schnell klar geworden, und auch mein Gründungspartner, der Steven Reiser, ein sehr, sehr, sehr guter Ingenieur, einer der besten, die ich kenne, der hat es auch sehr nüchtern, transparent und trotzdem sehr verständnisvoll mir beigebracht. Und wir haben dann gesagt, okay, dann lass uns eben fokussieren auf Komponenten, und sind dann relativ schnell auf das Thema modulare Batteriesysteme gekommen. Also so kam in der Nussschale erklärt das Thema Batteriesystem überhaupt auf. Mhm. Und so ging dann alles seinen Gang.
Lass uns da mal ansetzen, denn da habt ihr in der frühen Phase ja wichtige Entscheidungen getroffen. Ja? Unter anderem, dass ihr in die Module geht, also die Batterietechnik, aber auch, dass ihr das nicht für den PKW herstellt, sondern in die Nische geht. Was war denn der Grund dafür?
Also der Grund, der hat sich ergeben aus den anfänglichen Gesprächen mit den PKW-Herstellern. Denn wir wollten natürlich am Anfang erstmal in den PKW reingehen. Ja, wir haben natürlich auch zu Beginn erstmal an PKW gedacht. Und was ganz interessant war, wir haben festgestellt, dass zu dem Zeitpunkt im Jahr 2008, 2009, als wir eben unsere modulare Batteriesysteme entwickelt und auch aufgebaut haben, da gab es diesen modularen Ansatz noch gar nicht. Ja. Da gab es alles nur so custom-made Batteriesysteme, wo ganz viel Zellen in ein riesen Batteriesystem integriert worden sind mit all den Schwierigkeiten, die dazugehören. Aber so diese Modularität, um auch etwas skalieren zu können, das gab es noch nicht. Und dann haben wir also diesen Ansatz, diese Batteriemodule haben wir dann auch vorgestellt bei allen deutschen etablierten PKW-Herstellern in den jeweiligen Entwicklungsabteilungen. Das muss man sich wirklich auch so vorstellen. Da gab es ja keine E-Mobility-Abteilung so wirklich. Ne? Da gab es eine Vorausentwicklung, die sich mit dem Thema Elektromobilität mal in der frühen Phase befasst haben.
Hoffentlich gibt es die heute, ja? Da weiß man nicht. Heute gibt es sie hoffentlich, ja.
Ja, heute gibt's sie. Heute gibt's sie. Die leisten fantastische Arbeit. Also ich bin ein großer Fan geworden von den deutschen Elektrofahrzeugen. Nach 7 Jahren Tesla fahren darf ich jetzt seit Anfang diesen Jahres einen wunderschönen elektrischen Mercedes fahren mit fantastischer Reichweite und tollem Komfort und allem, was dazugehört. Bin total begeistert von dem Fahrzeug. Muss wirklich sagen, da hat sich unglaublich viel getan. Und damals haben wir aber festgestellt, dass diese Vorausentwicklungsabteilungen viel vorhatten, bloß nicht mit Arcasol in irgendeinen Serienprozess einzusteigen. Ja, weil das war vollkommen klar für auch diese Ingenieure, die da tätig waren, dass die das natürlich selber beherrschen müssen. Ja, also wenn die in dem Bereich Elektromobilität was gewinnen wollen, dann müssen die natürlich das Thema Batterie selber beherrschen. Und das hat man ja auch gesehen. Also da ist dann relativ schnell viel eigenes Know-how aufgebaut worden. Man hat viel investiert, beispielsweise VW ist ja auch investiert in Northvolt beispielsweise. Ich denke BMW auch noch. Zumindest waren sie es mal zu Beginn. Und das ist auch richtig so. Ne? Das haben wir recht schnell erkannt und haben dann umgeschwenkt, haben gesagt, okay, PKW wird schwierig, aber schauen wir uns doch mal die Nutzfahrzeughersteller an, und haben festgestellt, dass im Nutzfahrzeugbereich es ganz oft so ist, dass die Nutzfahrzeughersteller die insbesondere diejenigen, die in der Verbindung stehen zu Pkw-Herstellern auch, dass die sehr oft einfach Entwicklungen nehmen, die aus dem Pkw kommen und das versuchen zu transferieren und gar nicht so großartige generische eigene Entwicklungsabteilungen haben. Ja. Da ist natürlich viel im Verbrennungsmotorbereich weiterentwickelt worden über die Jahre hinweg, aber eine White-Paper-Entwicklung sozusagen anzustoßen, das ist etwas, was der Nutzfahrzeugbereich seit Jahrzehnten nicht gesehen hat. Ja. Und da war unsere Chance plötzlich da. Das haben wir erkannt, dass wir hier reinstoßen können, denn die hatten ja auch im Nutzfahrzeugbereich auch gar nicht die Budgets, auch die Vielseitigkeit im Nutzfahrzeugbereich. Wenn man sich die Fahrzeugtypen anschaut, was da alles existiert, das sind natürlich dann schon Anforderungen gewesen, wo wir wussten, okay, da können wir als flexibles, junges Startup-Unternehmen direkt reinstoßen. Ja, und so kamen dann im Endeffekt auch die ersten Erfolge zustande. Kanadische Antriebslieferant und auch Bahntechnikkonzern Bombardier hat uns ja dann den ersten Großauftrag gegeben für elektrische Busantriebe, die induktiv geladen werden sollen, die Batteriesysteme zu entwickeln und herzustellen, auch in entsprechenden Serienstückzahlen. Das waren natürlich kleinere Stückzahlen, als es heute war, aber es war für uns schon anspruchsvoll und gutes Umsatzvolumen. Und so hat es natürlich dann auch die Runde gemacht in der Nutzfahrzeugszene. Und so kam es dann eben auch dazu, dass ein großer Konzern nach dem anderen sich mit uns befasst hat und letzten Endes uns auch das Vertrauen geschenkt hat, als nicht chinesisches Unternehmen hier mit denen auf die Reise in die Elektromobilität zu gehen.
Und dann begann das Pflänzchen ein bisschen zu wachsen. Ich finde es interessant, weil wir denken ja häufig, Made in Germany ist ein absolutes Qualitätskriterium und du beschreibst es eher andersrum. Du sagst, wie können Batterien, die funktionieren, aus Deutschland kommen und die noch günstig sind? Das ist ja schon so ein inverses Problem, was du da beschreibst. Ein ganz kurzer Werbebreak. Dieser Podcast hat nur ein Ziel. Wir wollen dir die Inspiration für deinen nächsten Side-Hustle oder dein nächstes Startup geben. Auf digitaloptimisten.de haben wir jetzt die perfekte Datenbank für dich aufgebaut, in der wir alle Geschäftsideen, die wir hier im Podcast besprechen, ganz detailliert aufbereiten und runterschreiben. Und das Beste ist, wir haben auch ein einminütiges Quiz, das dir die perfekt auf dich zugeschnittene Geschäftsidee liefert. Schau vorbei auf digitaloptimisten.de/quiz, mach das einminütige Quiz und finde die Startup-Idee oder Side-Hustle-Idee, die perfekt zu dir passt. Das war die Werbung, zurück zum Gespräch. Ich würde gerne aber auf einen anderen Aspekt noch eingehen, nämlich es gab ja schon mal eine Industrie, die sich auch mit alternativen Prozessen auseinandergesetzt hat und die allerdings gnadenlos in Deutschland gescheitert ist, nämlich die Solarindustrie. Ja, die war hier auch mal, vor allem in Ostdeutschland, viele Anbieter wurden hier angesiedelt, auch, glaube ich, sehr erfolgreich, Weltmarktführer, glaube ich, einige, sind dann aber irgendwie zu einer Commodity geworden. Ja, und dann in der Tat wurden die dann nach China, haben es dann wahrscheinlich günstiger gemacht, vielleicht auch besser. Das ist euch ja offensichtlich nicht passiert. Warum ist euch das nicht passiert, was der deutschen Solarindustrie passiert ist?
Ich denke, das ist relativ schnell erklärt. Gott sei Dank wurden wir und auch die Elektromobilität nicht so massiv gefördert, wie das in der Solarindustrie der Fall war. Das ist absolut der Hauptgrund. Wenn man sich anschaut, wie die Solarindustrie sich entwickelt hat in der Wachstumsphase, aber dann dementsprechend auch zum Zeitpunkt des Abschwungs, als dann im Endeffekt auch die Förderung abgewürgt worden ist, dann kann man eine direkte Verbindung herstellen zum Thema Förderungen. Und da muss ich auch an der Stelle ganz klar sagen, eine Technologie, und das ist egal, ob das jetzt im Antriebsbereich oder sonst irgendwo ist, die muss sich in der freien Marktwirtschaft durchsetzen können. Wir können es uns einfach nicht leisten, Technologien wie jetzt zum Beispiel Photovoltaik so massiv zu fördern. Ich denke, eine Anlaufförderung ist immer gut. Es ist ja auch so, dass Stand heute Elektrofahrzeuge nach wie vor gefördert werden. Aber definitiv nicht in dem Ausmaß, in dem das eben in der Photovoltaikindustrie gewesen ist. Ich denke auch, dass es sinnvoll ist, Entwicklungsvorhaben zu fördern, absolut. Aber man kann nicht auf Dauer versuchen, irgendeine neue Technologie mit staatlichen Fördergeldern so zu unterstützen, bis sie dann tatsächlich sich marktwirtschaftlich durchsetzen kann. Ich denke, das muss vorher schon bewiesen werden können. Und das war, denke ich, auch der Grund, weswegen wir von vornherein auch schauen mussten, dass wir mit unseren Produkten wettbewerbsfähig sind. Und das haben wir geschafft, das haben wir nachweisen können. Wir waren sicherlich nicht immer die billigsten, aber was insbesondere der Ansatz Total Cost of Ownership betrifft, also über die Lebensdauer hinweg zu betrachten, was kostet mich die Kilowattstunde, die ich an Energie über die Lebensdauer hinweg aus der Batterie rausziehen kann, tatsächlich im Vergleich zu einem Produkt aus China beispielsweise, dann konnten wir uns da durchsetzen. Und insofern hat das auch das Geschäftsmodell so robust gemacht. Und deswegen ist auch Hackersol auch unter der Eigentümerschaft von BorgWarner heute so erfolgreich und wächst sehr, sehr stark.
Jetzt hast du ja wirklich perfekt den Aufstieg der E-Mobilität mit Hackersol abgebildet. Ja, jetzt bis zumindest bis zu letztem Jahr, wo du aktiv warst. Die Firma gibt es weiter, hast du ja gesagt. Ihr habt eure Fabrik Gigafactory genannt. Genauso wie Tesla das macht. Wie sehr hast du immer über den Teich geguckt, was Tesla macht und inwiefern ist es immer auch ein Stück weit Vorbild geblieben?
Ständig. Also ich habe natürlich ständig mich informiert, sowohl über Tesla, aber natürlich auch über andere Unternehmen, die im Bereich E-Mobility unterwegs waren. Tesla war für uns Inspiration. Es war natürlich auch für uns sometimes a pain, muss man ganz klar sagen, weil Tesla und Elon Musk insbesondere mit seiner Art zu kommunizieren immer wieder für Unruhe gesorgt hat. Also beispielsweise, was das Thema Batteriepreise betrifft, ne, war am Anfang immer ein Riesenthema, wo Elon Musk auch Ankündigungen gemacht hat, wo er die Batteriepreise sieht oder möglicherweise schon erreicht hat. Und das ging natürlich immer wie ein Lauffeuer durch den gesamten Markt. Und wir mussten uns dann natürlich auch immer rechtfertigen, wo stehen wir und wo stehen die anderen.
Das Gleiche macht er mit selbstfahrendem Auto. Da sagt er auch seit mehreren Jahren,
dass es kommt. Und jetzt, ungefähr 10 Jahre später, wissen wir alle, dass das, was Elon Musk eben ankündigt und sagt, dass das alles immer in Relation gebracht werden muss zu dem, was dann hinterher tatsächlich passiert. Aber ich habe dann auch irgendwann gelernt und verstanden, wenn wir als Unternehmen sowohl gegenüber unseren Geschäftspartnern, was Kunden und natürlich auch Lieferanten betrifft, als auch gegenüber potenziellen Talenten, die wir natürlich auch einstellen wollten und heute Hackersol immer noch will natürlich, dann müssen wir uns hier irgendwo auch in einer Sprachführung positionieren, die wirkt. Und natürlich, wenn man hier Begrifflichkeiten kopiert, die von jemand anders geschaffen worden sind, dann gibt es den einen oder anderen sagen, belächelt das kann ja gar nicht sein und wie kann das im Zusammenhang stehen, und der vergleicht sich hier mit ganz anderen Größenordnungen. Aber rein technisch betrachtet ist es eben eine Gigafactory. Wenn wir im Jahr 2 bis 3 Gigawattstunden Produktionskapazität haben mit so einer Produktionsfacility, die wir da in Darmstadt gebaut haben oder auch in Hazel Park mit Hackersol, dann ist es eben eine Gigafactory. Aber man sollte dann an der Stelle das natürlich auch immer in Relation setzen zu einem Tesla. Der Tesla hat natürlich nicht nur 2 bis 3 Gigawattstunden pro Jahr an Kapazität, sondern da reden wir eher bei seinen ersten Fabriken von 20 bis 30 Gigawattstunden, also 10-mal so groß ungefähr. Trotzdem ist es was wert. Ja. Vor allem im Nutzfahrzeugbereich ist es auch nach wie vor so, dass Hackersol die größte Produktionskapazität für Batteriesysteme in dem Bereich hat, in der westlichen Welt zumindest mal. Ja, in China sieht das immer noch mal ein bisschen anders aus. Aber das ist natürlich schon eine Hausnummer, und das repräsentiert dann einfach auch das, was geschaffen worden ist. Und das darf man ruhig auch mal ein bisschen lauter kommunizieren. Das habe ich gelernt, insbesondere in der Zeit, als wir börsennotiert waren. Das natürlich auch von den Investoren erwartet wird, ne, wie man sich hier positioniert.
Ich glaube, wir könnten noch, mich interessiert sehr viel, wie ihr dieses Unternehmen skaliert hat. Und wir könnten da jetzt ganz viele Abzweigungen nehmen. Ich würde aber jetzt schon mal mit dir darüber sprechen, wie dann der Exit war. ja, im Jahr 2021.
Ja.
Erste Frage ist ganz banal. Wie hast du diesen Exit gefeiert? Was hast du im Tag danach gemacht?
Das ist total unspektakulär, denn das war mitten im Lockdown am 15. Februar 2021. Du musst dir vorstellen, dass dieser Exit und das Signing von den Dokumenten hat komplett online stattgefunden, mitten in der Nacht aufgrund der Zeitverschiebung. Und ich bin dann irgendwann um 5 Uhr morgens am 15. Februar 2021 total übermüdet ins Bett, ins Ehebett gekrochen sozusagen zu meiner Frau und bin halbtot in den Schlaf gefallen, habe erstmal 3-4 Stunden geschlafen und musste dann am nächsten Tag erstmal realisieren, was eigentlich wirklich passiert ist bei einem ordentlichen Frühstück. Aber es war nicht so, dass dann die Korken geknallt sind und wir Champagnerduschen hatten. Zumal es natürlich auch so ist bei so einer öffentlichen Übernahme, dass noch ein paar Hindernisse vor einem liegen, bis dann tatsächlich auch das Closing stattfindet. Das war ja dann erst Anfang Juni, als dann tatsächlich hinterher auch die Kaufpreiszahlung geflossen ist an die Aktionäre und damit dann natürlich auch an uns. Cash Event hat es unser Family Office genannt.
Ganz erhebliches Cash Event.
Der eigentliche Zeitpunkt, an dem das da passiert ist. Und kleine Anekdote am Rande. An dem Tag, als dieses Cash Event war, habe ich eine Mountainbike-Tour gemacht in Kroatien. Da war ich mit meiner Familie im Urlaub. Und bin alleine unterwegs gewesen, weil keiner wollte mit mir mitkommen. Und bin auf einem Berg 800 Meter Höhe, was relativ hoch ist, weil es von Meeresboden hochging. Also ich war ziemlich erschöpft und bin gestürzt und hab mir meinen Finger und mein Handgelenk gebrochen und musste irgendwie wieder von dort unten runterkommen. Und meine Frau hat mich dann abgeholt und da gab es dann erstmal einen Einlauf. Also insofern, okay. selbst am Closing Day, muss ich zugeben, haben wir andere Themen gehabt. Und nichtsdestotrotz, also wir haben trotzdem natürlich mal ein schönes Essen gemacht in der Familie und das reflektieren lassen. Und es war auch kurze Zeit, nachdem mein jüngster Sohn auf die Welt gekommen ist. Und insofern haben wir eher familiär gefeiert und gediegen gefeiert als laut.
Verstehe, ja. Was macht so ein Exit dann mit dir? Weil, wie ich dich wahrnehme, du bist ja ein Unternehmer, ein absoluter Unternehmer, der jetzt so viel Energie und Zeit in diesen kleinen akademischen Verein gesteckt hat und das erst an die Börse geführt hat und dann zum Verkauf an ein amerikanisches Unternehmen. Das heißt, du hast ja erstmal allen Grund durchzuatmen. Ja? Aber ist das eine Sache, die dann, ist das auch eine persönliche, das ist ja erstmal nur, ist ja ein Highlight und ein riesiger Win, ja, diesen Verkauf. Aber ist auch ein kleiner Teil von dir, der sagt, ich hätte es gern auch noch weitergemacht und geschaut, wie groß man es noch machen kann, ja, und jetzt nicht, vielleicht gab es schon vorher Möglichkeiten zu verkaufen, ihr habt diesen Weg genommen. Das heißt, also gibt es da so einen kleinen Wermutstropfen in so einem riesigen, tollen Event wie diesem Verkauf?
Natürlich haben meine Frau und ich insbesondere, also meine Frau ist die engste Vertrauensperson, die ich habe. Und wir haben sehr lange darüber diskutiert, denn es gab tatsächlich noch eine andere Option. Ein großer anderer Konzern, auch ein amerikanischer Konzern, hätte auch Interesse gehabt, zusammen mit mir was noch Größeres aufzubauen und das noch größer zu machen. Das war natürlich auch sehr charmant. Oder es eben weiterzuführen wäre auch sehr charmant gewesen. Aber zum einen war es natürlich so, dass der Zeitpunkt des Verkaufs wirklich sehr, sehr gut war. Die Bewertung war natürlich exzellent. Wobei ich trotzdem nach wie vor glaube, dass BorgWarner einen guten Deal gemacht hat. Und die sind auch sehr happy nach wie vor mit Akasol. Also das muss man sich mal vor Augen halten. Ich habe das 13 Jahre gemacht und wie ich vorhin schon erwähnt habe, ich habe 3 Söhne und mein jüngster Sohn ist Ende 2020 auf die Welt gekommen. Und das war dann schon so ein Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, jetzt nach 13 Jahren, insbesondere die Pendelei von Süddeutschland, ich wohne ja am Bodensee, Habe in Darmstadt die Wochentage verbracht, bin dann am Wochenende bei meiner Familie gewesen und das war schon anstrengend. Ja. Das war wirklich eine harte Zeit, auch beruflich und familiär, das Ganze unterzubringen. Das sehen die wenigsten. Und die Entscheidung, da habe ich mir viel Zeit gelassen, aber hinterher war sie klar und zwar glasklar. Und insofern war da nie ein Wermutstropfen dabei, jetzt letzten Endes, dass ich gesagt habe, Mensch, hätte ich das bloß weitergeführt. Im Gegenteil, jetzt auch die Herausforderungen, die mit so einem weiteren Wachstum einhergehen, ist es auch für das Unternehmen, denke ich, sehr gut, dass da ein großer Konzern im Hintergrund steht, der das auch finanzieren kann, was das weitere Wachstum betrifft, auch mal Unwägbarkeiten. Wir haben ja auch viel Verschiebungen am Materialmarkt gesehen. Das hätte Akasol alleine sicherlich auch hinbekommen. Wir haben Kapitalerhöhungen schon geplant gehabt, um das weitere Wachstum zu finanzieren. Aber so ist es natürlich trotzdem nochmal ein Umfeld, in dem so ein Unternehmen sich noch besser entwickeln kann. Und deswegen sehe ich das mit überhaupt gar keinem Wermut. Das war sehr, sehr natürlich inspirierend. Und trotzdem hat man, bis man das mal selber reflektiert als Unternehmer, bis es mal ankommt, das dauert schon eine ganze Weile. Ich war ja auch noch im operativen Geschäft mit beteiligt, bin dann irgendwann ausgestiegen, als ich gesehen habe, das funktioniert nicht, dass ich als das erste Mal in meinem Leben als angestellter Manager irgendwo tätig bin. Und das geht nicht. Aber ich kann dir sagen, weißt du, in meinem privaten Leben, das Einzige, was sich massiv geändert hat, ist, dass ich mehr Zeit habe für meine Familie und öfter hier bin. Aber ich habe genau das gleiche Büro. Ich wohne im gleichen Haus. Ich habe gleiche Freizeitplanung und bin jetzt nicht irgendwie in einem Jet-Set-Leben unterwegs und versuche hier irgendwie neue Dinge zu erfahren, was man sich so vielleicht vorstellen könnte. Aber das ist auch alles so abstrakt. Ne? Ich meine, so ein Cash-Event, das ist dann irgendwo verteilt, das Vermögen auf irgendwelche Verwalter. Und natürlich haben wir jetzt ja auch mit unserem neuen Projekt Summit hier vor, auch direkte Investments vorzunehmen. Und ich glaube, das ist eher das, was mich jetzt inspiriert, diese Freiheit, die jetzt damit auch einhergeht, andere Dinge tun zu können. Ja? Das ist, glaube ich, der größte Impact.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast gerade schon gesagt, Summit hier, ja, also du nimmst jetzt eine andere Rolle ein als Investor, aber ich glaube auch in dem Gespräch und auch natürlich dein familiärer Background, alles in dir, kann ich mir vorstellen, schreit natürlich Unternehmer und auch deine Entscheidung als Angestellter, dass es vielleicht nicht die perfekte Rolle für dich ist. Das zeigt mir, okay, irgendwie der Unternehmer lässt sich natürlich nicht so einfach, der geht nicht schlafen in dir. Und du weißt ja auch, dass unser Podcast auch das Forum ist, wo ich mit spannenden Menschen wie dir auch über deren Geschäftsideen spreche. Denn meine These ist, was auch unser Gespräch jetzt reflektiert, es gibt gewisse Leute, die sind überall Geschäftsideen und die können gar nicht anders. Es ist vielleicht auch sogar deren Art, kreativ zu sein. Ja, ich bin auch gar nicht kreativ, künstlerisch oder musikalisch, aber irgendwie denke ich, macht mir das Spaß, über neue Geschäftsmodelle nachzudenken und so. Und ich glaube, da ähneln wir uns in der Hinsicht. Und deshalb glaube ich, dass du natürlich auch durch deine Rolle bei Summit hier gerade viele Bereiche siehst, ja, die du vielleicht spannend findest. Und ich weiß auch, dass du ein oder zwei Ideen mitgebracht hast, wo du sagst, wenn ich mehr Zeit hätte, ja, dann würde ich das eventuell machen. Oder aber ein smarter Gründer, der uns oder Gründerin, die uns vielleicht zuhört, auf den Bereich würde ich mich konzentrieren. Lass uns doch mal anfangen. In welche Bereiche schaust du dich gerade um oder interessieren dich?
Ja. Also grundsätzlich mit unserer Investmentgesellschaft Summit hier, mit der wir im Endeffekt diese Direct Investments auch vornehmen, haben wir uns sehr stark geöffnet im Verhältnis zu dem, wie ich bisher unterwegs war. Ich habe bisher einen sehr, sehr starken industriellen Fokus gehabt und dieser Fokus ist jetzt in der mit der Gründung von Summit hier hat er sich sehr stark geändert. Also wir haben jetzt gesagt, wir wollen nicht nur Industrieprojekte machen, sondern wir wollen auch sehr, sehr gerne Projekte machen, die in anderen Bereichen, beispielsweise Lebensmittel oder aber auch Softwareentwicklung, sowohl industrielle Softwareentwicklung als auch irgendwo Consumer-Softwareentwicklung unterwegs ist, immer mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell. Und ich sehe da durchaus sehr, sehr viel Entwicklungen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Ich denke, dass wir in einer der spannendsten Zeiten unterwegs sind, die wir uns wahrscheinlich in 50 Jahren zurück betrachtet überhaupt vorstellen können. Und ja, wenn ich da über Geschäftsmodelle und Ideen nachdenke, dann fällt mir vieles ein. Also eine Sache, die, glaube ich, für uns alle irgendwo ein Pain ist, jeden Tag ist das Thema, wie sieht es in der Social-Media-Welt eigentlich aus? Ne? Wir haben etliche Apps auf dem Handy, auf dem Smartphone, verlieren den Überblick, wer hat uns welche Nachricht wohin geschickt, war es SMS, war es WhatsApp, war es vielleicht irgendwie hier Teams, was wir sehr stark im professionellen Umfeld verwenden. Also da ist sehr, sehr viel Unübersichtlichkeit. Und wenn man sich anschaut, wie diese Apps alle funktionieren, da muss man sich wirklich die Frage stellen, war es das jetzt eigentlich oder ist da noch mehr? Und ich glaube, da ist noch viel, viel mehr zu machen, als einfach nur irgendwelche Bildchen zu posten, Filme zu verlinken, irgendwelche Kommentare zu hinterlassen. Der Mehrwert von Social Media und von der Vernetzung, der ist, denke ich, viel, viel weitreichender als das, was wir heute daraus machen. Es gibt in China schon einige Apps, die in diese Richtung gehen, die das vereinheitlichen und tatsächlich auch den Mehrwert für die User abbilden können. Klar muss man natürlich auch immer divers ich sage jetzt mal kontrovers insbesondere, muss man das Ganze diskutieren. Aber ich denke, an der Stelle, da muss noch viel passieren, da wird auch noch mal viel passieren. Wir sehen ja auch jetzt gerade, was mit Facebook beispielsweise passiert. Ja, Facebook verkommt komplett, die Nutzer laufen davon. Das Thema Metaverse, glaube ich nicht daran, dass das funktionieren wird. Wir hatten ja sowas Ähnliches schon mal mit Second Life, das war, glaube ich, Ende der Nullerjahre sozusagen. Ja. Ja, das ist auch grandios gescheitert. Und das gleiche Problem sehe ich dort auch. Aber wenn man mehr Funktionalität damit reinbringen könnte, also das wäre wirklich etwas, wo ich auch noch selber Lust drauf hätte, da einzusteigen, eine zentrale Kommunikationsplattform, wenn man so will, wo all die vielen Social-Media-Kanäle gestreamt werden, zusammengelegt werden, um effizienter, besser kommunizieren zu können, aber gleichzeitig auch noch wertschöpfende Zusatzfunktionen in diese App mit reinzubringen. Das ist das, wie ich mir mein Leben im Social-Media-Bereich vorstelle. Es soll es ja einfacher machen und nicht komplexer. Und die Situation, dass es komplex ist, das haben wir halt eben momentan.
Ich hatte eingangs gedacht, du leitest über auf das Thema Super-App. Ja, weil das ist ja in China, da gibt es WeChat beispielsweise, in Indonesien gibt es, glaube ich, Gojek. Das sind Apps, die alles machen. Ja, das sind Chatprogramme, das sind Social Networks, da kann man bezahlen und so weiter und so fort. Aber du stellst besonders auf den Social-Media-Bereich ab. Das heißt, was du sagst, ist, du siehst ein Potenzial darin in der Konsolidierung von dem fragmentierten Social-Media-Markt. Also meine Twitter-Notifications kommen da rein, meine, weiß ich nicht, wenn jetzt noch einer bei Facebook ist, dann kommen da die Poster auch rein, aber Instagram und TikTok, alles läuft da rein und ich kann quasi selber entscheiden, wie ich darauf antworte und muss nicht 17 Apps am Tag checken.
Richtig, richtig. Also ich meine, das Thema Super-App, sagt ja niemand, dass man es nicht kombinieren könnte. Mhm. Ja, also das, wenn man es mal wirklich visionär betrachtet, sehe ich da beides. Ja, also zum einen eine, ich sage jetzt mal Meta-App, in der verschiedene Kommunikationskanäle zusammengefasst werden, nutzerfreundlich. Aber gleichzeitig natürlich auch diese Super-App, nennen wir es mal beim Namen, wie WeChat beispielsweise, in dem ich meine Termine, Arzttermine beispielsweise koordinieren kann, direkt verlinkt auch mit anderen Systemen. Das braucht sicherlich Zeit und muss auch gewollt werden. Auch zum Thema Privacy muss man da sicherlich die ganzen Anforderungen berücksichtigen. Aber sowas kann sich auch eben entwickeln. Und ich denke, wenn man sich anschaut, was ist denn eigentlich aus WhatsApp geworden, seitdem es eingeführt worden ist? Was sind denn die ganzen Features, die Neuerungen, die da eingebracht worden sind? Das ist ja eigentlich lächerlich. Ja, also wir können mit dieser App eigentlich nicht viel mehr anfangen als das, was wir damit tun konnten dann vor 10 Jahren bereits. Und da sollte eigentlich deutlich mehr passieren. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man eine komplett neue Kommunikations-App aufbaut. Vielleicht kann man ja sich auch dieser Technologie dann wiederum bedienen. Und das ist wirklich was mich inspiriert. Und ich denke, da kann noch viel gehen. Und ich glaube, da ist auch ein Riesenbedarf da bei den vielen, vielen Nutzern, die auch frustriert sind und zum Teil eben gar nicht mehr wissen, mit wem habe ich eigentlich was, wann, wie kommuniziert und den Überblick verlieren. Das ist zum Beispiel eine Idee. Ein zweites Thema, was mich auch unglaublich frustriert hat, all die Jahre, ist die ERP-Welt, die ERP-Systemwelt.
ERP, erklär mal kurz für alle, was das ist, ERP.
ERP steht für Enterprise Resource Planning System. Das ist im Endeffekt das zentrale Prozess- und Datenbanksystem eines jeden Unternehmens. SAP ist Oracle, der von ERP-Systemen. Und wir haben natürlich auch in unseren Unternehmen, nutzen wir SAP und auch bei Akasol genutzt. Und wenn man sich anschaut, wie das funktioniert, dann kommt eigentlich jeder auf das Ergebnis, das muss irgendwie besser gehen.
Absolut.
Jetzt ist es natürlich so, dass es da schon viele Anbieter gibt und jeder versucht irgendwo da auch seinen Erfolg zu generieren und aufzubauen. Aber so richtig durchgreifender Erfolg hat dort bisher niemand gehabt. Und was mich extrem inspiriert hat, ist der Erfolg, den zum Beispiel Personio aktuell hat mit dem Hanno Renner, an dem ja auch sehr, sehr viele Unternehmen viele Jahre versucht haben, sich zu etablieren, auch gegen SAP im Übrigen, die auch in dem Bereich HR-Systeme nach wie vor führend sind, mit Sicherheit. Aber Personio hat es wirklich geschafft, viele, viele Unternehmen davon zu überzeugen, dass solche Systeme eigentlich gar nicht komplex und kompliziert sein müssen in der Anwendung. Die Zugänglichkeit zu den Systemen wurde hervorragend hergestellt. Wir sind übrigens auch Personio-Kunde und das hat mir gezeigt, dass selbst ein Startup in dem Bereich von etablierten Systemen, die es ja schon seit Jahrzehnten von vielen anderen Unternehmen gibt, mit einem smarten Ansatz wirklich was Neues schaffen kann. Das ist natürlich schon eine große Nummer, wenn man dazu in der Lage sein möchte, wirklich ein ERP-System anbieten zu können, dass SAP das Wasser reichen kann, ganz klar. Aber ich glaube, mir würde jeder recht geben, der eben mit SAP-Systemen arbeiten muss und sein Unternehmen damit arbeiten lassen muss, dass das auch nicht der Weisheit letzten Schluss sein kann. Und dass da noch viel, viel mehr gehen muss und insbesondere auch gehen sollte, wenn wir die Herausforderungen der Zukunft auch alle hinsichtlich Digitalisierung bewältigen wollen. Klar. Also das ist sicherlich auch nochmal ein Riesenthema, muss man ganz klar sagen. Und auch da müsste man sich sicherlich herantasten. Aber das ist sicherlich auch nochmal eine Sache, die mich selber inspirieren würde, anzugehen.
Ja. Lass mich dir mal zwei, drei Sachen erzählen. Erstmal eine Geschichte. Ich habe damals, da war ich glaube ich 16, da habe ich ein Schülerpraktikum in der Commerzbank in Düsseldorf gemacht, in der Filiale nähe des Hauptbahnhofs. Und ich war dann da, ich wollte die große Welt des Bankings kennenlernen und bin am Düsseldorfer Hauptbahnhof in der Commerzbank-Filiale gelandet. Und habe da, ich war 16, ich habe ein paar Aufgaben gemacht und da weiß noch, ich habe damals so ein SAP-System bedient. Und ich weiß noch, wie unfassbar langsam dieses System war und wie ich ständig irgendwelche Masken geöffnet habe. Ich nicht wusste, wie ich die ausfüllen sollte. Ich brauchte wie so eine Art Führerschein dafür. Und wenn man das heute mal kontrastiert mit den Software-as-a-Service-Lösungen, die ja Plug-and-Play sind, ja, da muss ich noch nicht mal was runterladen. Das ist ja und heute in meinem Job nutze ich auch einige wenige SAP-Systeme und muss manchmal mit Schrecken feststellen, das hat sich nicht so viel verändert. Genau. Ja, also.
Genau.
Und der zweite Punkt, den ich mit dir besprechen will, ist, ich habe manchmal das Gefühl, so SAP und Oracle, das sind ja richtige Wale. Ja? Die machen ja irgendwie alles. Ja? Die haben ja irgendwie alles, also das beste Beispiel von Bündelung als Geschäftsstrategie. Ja? Alles ist gebündelt. Theoretisch kannst du damit alles machen. Und ich habe das Gefühl, die Gegenbewegung ist jetzt die Entbündelung. Ja? Denn jetzt kommen diese Best-of-Breed, Software-as-a-Service, die sich hier da mal was rausgreifen. Ja? Ach, der Aspekt, der ist wertschöpfend im Unternehmen. SAP kann den nicht. Dann kommt das andere, wie so ein Piranha, der an diesem großen Wal futtert. Und deshalb, ich weiß nicht, ob du Central kennst, die versuchen auch, die kommen, das ist auch ein Unternehmen, ist glaube ich unter anderem auch Freigeist investiert, die sind auch sehr hoch, ich glaube Project A, glaube ich, ist auch investiert, ist ein, obwohl da bin ich mir nicht ganz sicher, die sind relativ, die machen eine ERP-Solution. Aber was ich eigentlich dich fragen will, ist, siehst du, also wenn man jetzt diese ganz breite Welt der ERP-Systeme, die von Personal bis Lagerlogistik bis irgendwelche Warenwirtschaftssysteme alles beinhalten kann, siehst du da einige Bereiche, die besonders spannend sind für so ein Piranha, sich noch zu greifen? Genauso wie es Personio gemacht hat und den HR-Bereich sich gegriffen hat. Wir fangen gerade keine anderen Beispiele ein, aber wo es immer wieder so kleine gibt, ja, die sich eine Sache rausgreifen, daraus ein Unicorn machen und SAP in der Folge immer ein bisschen kleiner wird.
Ja, also mit was ich sehr viel zu tun hatte, war eigentlich der ganze Prozess, was das Thema Stücklisten und Einkauf von Teilen betrifft. Und dann natürlich letzten Endes die ganzen Buchhaltungsprozesse, die damit einhergehen, bis hin dann eben zur Freigabe von entsprechenden Rechnungen, Verbuchungen und so weiter und so fort. Und das ist wirklich ein Bereich, wo unglaublich viel Frustrationspotenzial aufgekommen ist. Wie werden Stücklisten in solchen Systemen erstellt? Was passiert, wenn man solche Stücklisten ändern muss? Auch die ganzen Preisentwicklungen, wie das dann wiederum eingepflegt wird, und Freigabeprozesse. Also ich denke, das ist wirklich ein zentrales Thema, auf das man sich durchaus stürzen kann. Mhm. Als abgeschlossener Bereich. Natürlich muss man es dann hinterher auch wieder hinbekommen, dass man das mit der Warenwirtschaft verlinkt, gar keine Frage. Aber ich sehe es genauso wie du auch. Die Möglichkeiten, die heute eben bestehen, die sind ganz andere als eben noch vor 10, 15 Jahren. Und warum war es damals so, dass niemand eigentlich Insellösungen haben wollte? Es war ja hauptsächlich der Grund, dass man viel On-Premise betrieben hat. Man hatte für jede Anwendung seinen eigenen Server. Die IT-Administratoren haben jedes Mal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und wollten eben keine neuen Systeme einführen, wollten das alles sehr schön vereinheitlichen, damit es nicht zu komplex wird, auch was die Rechnerkapazitäten betrifft. Heute sieht das natürlich mit der Cloud ganz anders aus. Ja, wir können alles in die Cloud bringen und haben unbegrenzte Rechnerkapazitäten, brauchen nicht mehr die ganzen Administrationskapazitäten, um auch die Sicherheit und den Betrieb entsprechend aufrechtzuerhalten. Und auch dann dementsprechend die Schnittstellen, die heute generiert werden können, die sind viel, viel mehr standardisiert, als es eben noch vor vielen, vielen Jahren der Fall war. Und insofern denke ich schon, dass da eine Chance drin liegt. Und jetzt muss man natürlich nicht immer gleich von vornherein auf den höchsten Gipfel steigen und versuchen, die komplette Automobilindustrie in Richtung ERP-System zu bespielen. Aber ich denke, so wie es Personio auch gemacht hat, dass man so im mittelständischen Bereich einsteigt und dort wirklich einfach verständliche, gute und hochperformante ERP-Systeme einführt, die diese Schwierigkeiten mal gut abbilden und trotzdem die Wachstumsmöglichkeiten auch aufzeigen. Ich glaube schon, dass es da gute Möglichkeiten gibt, dass man das Feld von hinten aufrollt. Und möchte daran erinnern, als Hanno Renner begonnen hat mit Personio, da gab es wahrscheinlich auch schon 20, 30, 40 andere Systeme, die von sich selber behauptet haben, das machen wir doch heute schon. Ja, das können wir schon. Was will der denn eigentlich überhaupt? Aber er hat gezeigt, wie es richtig gut geht. Und die Kunden haben ihm vertraut und vertrauen ihm immer mehr und immer mehr. Und meine Mitarbeiter und alle sind begeistert, zum Beispiel auch hier dieses System einzusetzen. Und das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das im ERP-Systembereich noch entstehen kann. Und bin mal gespannt, ob wir da in der nächsten Zeit auch was von hören.
Ja, du, vielleicht hast du nach dieser Folge ein Pitch-Deck auf dem Tisch liegen, ja, von einem Unternehmer, der sagt, Mensch, Summit hier hört sich nach einem guten Fund an, der mir helfen kann. Was ich auch spannend finde in dem Zusammenhang ist CRM-Systeme, Customer Relationship Management, also das Klassische, wie speichere ich eigentlich Kundendaten, wie oft habe ich mit dem kommuniziert und so, ja, und so weiter und so fort. Da sehe ich immer mehr so eine Spezialisierung, eine Vertikalisierung, dass man eben nicht ein CRM-System hat, das für alle gilt, sondern zum Beispiel ein CRM-System, was für sowas Nischiges wie Studentenvereinigungen wunderbar funktioniert. Mhm. Und der Witz ist, ja, wenn ich die Studentenvereinigung habe, dann habe ich die Studenten und dann habe ich eine sehr interessante Werbezielgruppe für Unternehmen. Und also was ich gerade sehe, ist eine ganze Reihe von jungen Startups, die fragen sich, was sind eigentlich underserved, sagen wir mal, Gruppen von Unternehmen oder Nischen von Unternehmen, sei es Studentenvereinigung, Friseure, keine Ahnung, Kosmetikunternehmen oder irgendwie Baumärkte oder so, und entwickeln ein perfektes System nur für diese Nische und eröffnet, und das ist quasi so deren Eingangstor in möglicherweise deren Kunden, ja, um da vielleicht dann auch einen Mehrwert zu bieten. Und das passt eigentlich ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, ja, dass so eine Nische, dass etwas sich vertikalisiert, nischiger wird, spezieller, wo man dadurch wie mit Personio größer werden kann.
Absolut. Zum Thema CRM möchte ich bloß eins sagen noch. Wenn du jetzt mal eine Frustrationsskala auf den Tisch legen würdest für Anwender von jetzt beispielsweise SAP oder Salesforce, was ja wirklich auch eine Bank ist im Bereich CRM, dann wirst du sehen, dass die Leute, die mit Salesforce jetzt beispielsweise arbeiten, die sind eigentlich in der Regel recht begeistert davon.
Happy. Ja.
Wenn es nochmal aufgesetzt ist und gut eingerichtet ist und gut gepflegt wird, dann sind die Leute davon eher begeistert. Wohingegen bei SAP wirst du kaum jemanden finden, der letzten Endes sagt, ich bin begeistert von diesem System und ich möchte immer nur damit arbeiten. Das wird es wahrscheinlich dann letzten Endes auch schwer machen, in dem Bereich CRM sich irgendwo durchsetzen zu können. Mag sein, dass man da über die Nische auch reinkommt und man nicht jedes Mal das fette Salesforce dann eben auch aufsetzen muss, weil bis das mal läuft, muss natürlich auch einiges an Arbeit reingesteckt werden.
Shitload of money as Salesforce.
Absolut, absolut. Also da bin ich voll dahinter. Aber ich glaube, ERP-System, CRM-System, das Frustrationslevel ist im ERP-Bereich deutlich größer als im CRM.
Absolut, ja, das stimmt.
Und das kommt sicherlich auch daher, dass das Thema CRM, wie wir es heute kennen, noch deutlich jünger ist als im Vergleich zu den ERP-Systemen, die eben schon, als wir in der Ausbildung waren, wir beide aufgesetzt worden sind und heute immer noch fast gleich aussehen.
Ja, verstehe. Hast du denn das Gefühl, dass es in dem Bereich Batterietechnik, vielleicht etwas breiter sogar Elektromobilität, gerade noch interessante Bereiche gibt, die noch underserved sind? Oder ist der Bereich ein bisschen, ist der schon recht reif in deiner Wahrnehmung?
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, dass das Thema Batterietechnologie und überhaupt E-Mobility unglaublich gereift ist die letzten Jahre. Ich habe ja vorher ein bisschen erzählt, wie begeistert ich von meinem neuen Fahrzeug bin und das repräsentiert eigentlich auch das meinen Eindruck, den ich habe, dass eben ganz, ganz viele Unternehmen, ganz viele smarte Leute, Ingenieure, Techniker, Softwareentwickler in dem Bereich E-Mobility entwickeln, forschen. Und was man auch ganz klar sagen muss, die Technologie, die uns heute zur Verfügung steht, ist eigentlich gut genug, um, ich würde mal sagen, 70-80% der ganzen Anwendungen auch abzudecken. Es ist nicht so, dass wir jetzt eine revolutionäre, neuartige Batterietechnologie benötigen, um überhaupt elektrisch mobil sein zu können. Wir können heute schon 500 Kilometer weit fahren unter normalen Konditionen. Ich mache das mit dem Fahrzeug alle paar Wochen und ohne zwischenzuladen natürlich. Und insofern haben wir da schon viel erreicht und es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt da was Revolutionäres entdecken müssen. Es wird viel daran geforscht, es ist auch schon viel Geld verbrannt worden, wenn man sich anschaut, gerade im Bereich Solid-State-Batterien, was da investiert worden ist, gerade im vergangenen 2 Jahren auch, nicht zuletzt auch die ganzen Spec-Börsengänge. Da ist viel Kapital im Spiel und da wird es schwer werden, sich durchzusetzen. Was ich aber glaube ist, und insbesondere aufgrund dieser schrecklichen Tragödie des Russland-Ukraine-Kriegs, dass wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch viel mehr Potenzial haben, was unsere Energieversorgung betrifft. Und da geht es jetzt vielleicht weniger um bahnbrechende Erfindungen oder Innovationen, sondern vielmehr darum, wie man einen Stand der Technik, den wir eigentlich schon haben, um uns mit Energie zu versorgen, sowohl mit regenerativer Energie, aber auch sicherlich mit fossiler Energie nach wie vor, die brauchen wir halt noch. Aber da gibt es sehr, sehr viel Potenzial, wie man dieses Thema noch besser machen kann, noch effizienter machen kann, wie man den Wandel mitbegleiten kann. Weil das, was jetzt gerade passiert auf dem Energiemarkt, das ist meiner Ansicht nach vergleichbar wie mit der Digitalisierung, als Corona ausgebrochen ist und wir plötzlich dazu in der Lage waren, von zu Hause aus zu arbeiten, was Jahre vorher undenkbar war. Also insofern, so schlimm diese Tragödie ist, aber das ist auch eine Riesenchance, was die Veränderung der Energieversorgung betrifft, in Europa insbesondere, aber auch weltweit und natürlich auch in Verbindung damit, den Klimawandel zu stoppen. Und ich denke, das ist etwas, worauf sich die Unternehmen und vor allem auch Startups immer noch mehr konzentrieren sollten. Da gibt es schon sehr viele tolle Ansätze, sehr viele gute Ansätze, aber die müssen noch besser in die Tat umgesetzt werden. Da müssen noch mehr Tatsachen geschaffen werden, ähnlich wie wir das im E-Mobility-Bereich gesehen haben. Ich glaube, E-Mobility ist aufgegleist. Und das kann gut sein, dass es da noch die eine oder andere tolle Erfindung gibt, dass die Batterie in der vielleicht tatsächlich nur noch halb so schwer ist. Aber es tut sich wirklich jedes Jahr was. Also die Effizienz von Batteriesystemen verbessert sich jedes Jahr im Schnitt so um 5%. Kriegt man so gar nicht immer mit, ne? Aber es ist einfach so. Mit jeder neuen Fahrzeuggeneration kommst du nochmal 100 Kilometer weiter, nochmal 100 Kilometer. Und sind wir ehrlich, irgendwann brauchen wir keine Fahrzeuge mehr, die 1000 Kilometer weit kommen. Ja? Also ich brauche das nicht jeden Tag, um zur Arbeit zu fahren. Und deswegen das auch meine Einschätzung, mein Tipp. Also wenn jemand in dem Bereich Erneuerbare unterwegs sein möchte, das Thema Energieversorgung, da tun sich jetzt einige Dinge auf, auch Wasserstoff, was ich selber für lange Zeit für zu umständlich, zu wenig energieeffizient gehalten habe. Ich glaube, da gibt es auch noch einiges an Potenzial, was gehoben werden kann. Und wichtig ist, dass man eben mal anfängt, dass man mal beginnt mit den Themen und sich dann auch annähert. Denn wir haben jetzt nicht nur 2 oder 3 Jahre Zeit, den ganzen Wandel zu stemmen, sondern wir reden von Jahrzehnten. Ja, jetzt gibt es einen Push. Aber wir haben Jahrzehnte Zeit, um jetzt hier voranzugehen. Aber wir müssen es eben mal tun. Und da, glaube ich, ist noch sehr viel Potenzial drin, auch technisch und technologisch betrachtet.
Also Zeit für unsere Hörer, mal den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und mal zu schauen, welche Studentenverbindung beschäftigt sich gerade mit Wasserstoffantrieben, um mal eine Parallele zu deiner wirklich beeindruckenden Geschichte mal zu ziehen. Sven, ich glaube, wir haben alles reingepackt in diese Stunde, wie wir konnten. Ja, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Ich kann dich aber erst gehen lassen, wenn ich dir eine Frage stelle zum Abschluss, die ich fast all meinen Gästen stelle, nämlich: Was ist der beste Ratschlag, den du in deiner Laufbahn je erhalten hast?
Also der beste Ratschlag ist tatsächlich von meinem Vater gekommen, der mir klar gemacht hat, dass das Kapital sowohl an Zeit als auch in Form von Geld immer am besten im eigenen Unternehmen angelegt ist. Nicht in fremden Unternehmen mit Aktien oder sonstigen Anlagemöglichkeiten, sondern immer im eigenen Unternehmen. Da ist es am besten aufgehoben und dadurch entstehen auch die besten und größten Werte. Und ich muss gestehen, er hat recht gehabt. Ja? Die Zeit, die ich in meine eigenen Unternehmen, meine Beteiligungen gesteckt habe, und da ist nicht immer alles gut gelaufen, das möchte ich dazu sagen. Ja, wir hatten auch mal ein paar Dips in unserer Entwicklung, das gehört mit dazu. Aber über alles betrachtet war das die beste Investition. Und das kann ich auch nur jedem raten, der ein unternehmerisches Geschick hat, nicht immer auf andere schauen und schauen, wie man da mitschwimmen kann, sondern selber schwimmen. Und Zeit und Geld dafür zu investieren, das tut zwar manchmal weh und man hat einige schlaflose Nächte, aber in der Regel zahlt es sich am Ende vom Tag aus.
Super. Danach kann nichts mehr kommen. Sven, vielen Dank für das Gespräch und bis bald.
Danke dir, Alex. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.